Ja, wir wollen diese Stunde beginnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben jetzt ziemlich lange Texte aus dem Alten Testament gehabt und jetzt machen wir einen großen Sprung ins Neue Testament und ziemlich weit hinten im Neuen Testament, und zwar zum ersten Johannesbrief. Das Neue Testament kennt also drei Johannesbriefe. Traditionell wird angenommen, dass der Verfasser des Johannesevangeliums der gleiche ist wie der, der die drei Johannesbriefe geschrieben hat. Aber nach neuesten Forschungen wird eher eigentlich angenommen, dass es sich um zwei verschiedene Personen handelt. Zwar auch ein Johannes, aber nicht der, der das Evangelium geschrieben hat. Man kann auch sagen, bei dem Johannesbrief, ist eigentlich gar kein richtiger Brief, so wie wir ihn zum Beispiel von Paulus kennen, wie er sagt, an wen er schreibt und wer er ist und warum er schreibt. Hier kommt gar nichts drin, überhaupt nichts in der Richtung. Es ist eigentlich überhaupt nicht typisch, dieser Brief. In der damaligen Zeit hat man immer eigentlich den Adressaten draufgeschrieben und auch den Verfasser. Also vermutet wird, dass dieser Brief an Gemeinden um Ephesus herum gerichtet sind und die auch mit der jüdischen Tradition vertraut sind. Und wenn wir das dann hören, das wird euch bestimmt auch gleich auffallen, dass der Anfang sich ganz, ganz ähnlich eigentlich anhört wie das Johannesevangelium. Mit Licht und Schatten, und das ist eigentlich dann schon bezeichnend. Und deshalb, für uns ist, glaube ich, nicht unbedingt wichtig, welcher Johannes das jetzt geschrieben hat. Wichtig ist eigentlich das, was er geschrieben hat. Der Verfasser wendet sich vor allem Dingen gegen Irrlehrer. Und zwar sind es Irrlehrer, die bestreiten, dass Jesus wirklich als Mensch auf die Welt gekommen ist. Sondern sie meinten, ja gut, er war ja göttlich, also gut, das hat er, aber er ist nicht ganz Mensch geworden. Und sie haben gedacht, wenn sie das alles, was Jesus erzählt hat und so weiter, dass diese Erkenntnis Gottes, dass die ihnen so weit weiterhilft, dass sie, wenn sie Gott erkennen, dass sie dann auch sozusagen das Heil haben. Und Johannes macht in diesem Brief ganz klar, der wirft ihnen nämlich vor, dass es den Leuten, die das eine nur behaupten und sich nur auf die Erkenntnis Gottes stützen, dass denen die tätige Liebe zu den Brüdern fehlt. Und das wissen wir ja alle, dass es eigentlich natürlich darum geht, Gott zu erkennen, aber auch Jesus hat es ja gesagt, dass es darum geht, uns gegenüber den Brüdern und Schwestern, dass wir mit denen einfach ja Nächstenliebe üben, ganz klar. Und das ist etwas, was eben zum christlichen Leben auch gehört, und das haben die damals unterschlagen. Und jetzt werde ich mal den Text vorlesen, und zwar ist es 1. Johannes 1 bis ins zweite Kapitel, dann nachher Vers 6. Was von Anfang an war, was wir gehört haben und was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat.
Ja, einen schönen guten Abend miteinander. Wir haben heute wieder einen Text, der prall gefüllt ist. Wenn man noch ein bisschen was reinstopft, dann platzt der vollends. Ja, also das kann nicht nur der Paulus, das kann auch der Johannes, dass er so kompakt etwas zusammenschreibt. Das zeigt auch letztlich die Echtheit der Inspiration. Wer sowas erfinden will, der schreibt dort doppelt, dreimal so viel und baust es auf. Das ist mit ein Indiz für die Inspiration. Sehr gehaltvoll auf engem Raum, ohne viele Ausschmückungen, ohne tausend Beispiele aus dem Zeitgeschehen oder aus der Politik. Typisch Bibel. Ja, der gute Johannes stellt den Leuten, die er den Brief schickt, man könnte fast an so eine Art Rundbrief denken, Jesus Christus vor Augen. Das Wort Gottes, Fleisch geworden, nicht nur irgendwie eine persönliche, ideologische oder philosophische Annahme einiger weniger Leute, sondern sie sind Augenzeugen, sie haben Christus gehört, sie haben ihn berührt, ja mit ihm gegessen, nachprüfbare geschichtliche Fakten. Und er redet dann darüber, was den Glauben als echt erweist, nämlich die Gemeinschaft, nicht nur auch der Christen untereinander oder auch mit den Aposteln, sondern gemeinsam mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das Christentum ist nicht nur eine Angelegenheit des Wissens oder der Anhäufung von 14.000 Blätter Papier irgendwo im Bücherregal. Es ist die Gemeinschaft, die gelebte Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Und dann, das fällt auf, und da möchte ich eigentlich heute Abend darauf eingehen, dass er schon bei der Einleitung hier viel über Sünde spricht. Die Realität der Sünde, die er über diesen Abschnitt verteilt anspricht. Sünde geschieht auch im Leben der Gläubigen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, und da spricht er ja zu Christen und nicht irgendwelche Buddhisten im fernen Thailand. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, oder anders ausgedrückt, wenn wir sagen, wir sind schon vollkommen, mir ist es schon lange nicht mehr passiert, dass ich einen bösen Gedanke habe oder ein ungeschicktes Wort, dann belügen wir uns selber. Das heißt, der Johannes ist sehr, sehr realistisch. Er kennt sich, er kennt die Gemeinden. Wir leben noch, um es jetzt mit dem Paulus zu sagen, noch im Fleisch, und haben noch diese Art an uns, dass wir sündigen können. Und da spricht er diese Spannung an zwischen dem bereits und dem noch nicht. Wir sind bereits Gottes Kinder als Wiedergeborene. Ja, wir sind Heilige, biblisch gesehen. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören dazu, wir sind eine neue Kreatur und doch stellen wir fest, vieles sind wir eben noch nicht. Wir wissen, wo wir herkommen, was bereits geschehen ist in unserem Leben und doch sind wir noch nicht am Ziel. Das ist der biblische Realismus und das ist die Spannung, die uns auch nicht pauselos, aber immer wieder zu schaffen macht, die uns umtreiben kann. So nach dem Motto, wir sind doch erlöst von der Sündenmacht. Das steht drin, das ist so, Punkt. Aber warum sündige ich dann doch immer wieder? Warum kriege ich dann diese Art von Gedanken nicht los? Warum mache ich manchmal den Mund auf und schimpfe wie ein Rohrspatz, bevor ich anfange zu denken? Und ich verletze Leute. Was male ich mir in der Fantasie alles aus? Was gucke ich an? Was höre ich an? Wie reagiere ich? Welche Vorurteile schleudere ich anderen an den Kopf? Ist es eventuell ein Zeichen dafür, dass ich nicht wirklich wiedergeboren bin? Ich glaube, ihr kennt diese Fragen. Die stellt man nicht öffentlich. Die kommen nicht im Kircheblättle. Aber die können einen nachts umtreiben. Wie kommt es, dass ich trotzdem, dass ich eine neue Kreatur bin, in dem und dem Bereich, da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, doch immer wieder auf der alte Gleise fahre? Wie ist denn das mit dem Überwinden? Ich lese so viel von Überwindersein in der Offenbarung und an anderen Stellen, aber bei mir klappt es nicht. Und zum 150.000. Mal muss ich abends den Herrn um Vergebung bitten, weil ich wieder in dieses Schema reingekommen bin, zu handeln oder zu denken. Wie ist es mit dem Sieg, mit dem Siegesleben, mit den Verlockungen, mit Dingen, die uns auf die Seite ziehen können? Bin ich aus der Gnade gefallen? Habe ich mich gegen den Heiligen Geist versündigt? Findet meine Sünde überhaupt noch Vergebung? Stichwort Sünde gegen den Heiligen Geist. Wie sieht das aus? Unser Problem ist oft nicht das, dass wir nicht könnten, wenn wir wollten, sondern dass wir nicht wollen mögen. Gell? Dass wir gar nicht wollen, weil nämlich zum Beispiel unsere Lust verbunden ist mit unserem Willen. Unser Ärger, unser Zorn, unsere Rachegedanken verbunden sind mit unserem Willen. Schon mancher wurde durch solche Erfahrungen und Überlegungen entmutigt. Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dieser Unterschied, dieses Spannungsfeld zwischen dem bereits und noch nicht. Und liebe Geschwister, mancher bleibt auch selbst in unsere Gemeinschaften plötzlich fern, nicht weil er was gegen Christus hat, sondern weil dieser elende, stetige Kampf, ein besserer Christ zu sein, doch endlich mal dies oder jenes auszumerzen, einfach nicht mehr tragen kann, dass es zu viel wird, dass man gesegnet aus einer Stunde nach Haus geht oder von einer Freizeit kommt und abends nach dem Betthupferle hat man nicht mal die Augen zu, da beschleichen einen wieder die gleichen Gedanken. Ist zum Verzweifeln. Kann ich gut verstehen. Und wenn wir seelsorgerlich mit Menschen reden, dann sieht man das ganz genau. Es ist oft eine Riesenanfechtung, diese Spannung zwischen dem, was wir wollen, was wir vertreten, was wir auch verkündigen, die Kinder und die Enkel, irgendwo bei einer Sitzung vom VDK oder bei Aquafitness oder sonst irgendwo. Das müssen wir aushalten. Das spricht der Johannes hier an. Er spricht von Erlösung, von Vergebung, von Versöhnung. und gleichzeitig davon, dass auch wir nicht sündlos sind. Und das muss man erstmal auf die Reihe kriegen. Gerade die Leute, die mit Ernst Christ sein wollen, denen ist es eher ein Problem, als Leute, die dreimal im Jahr in die Kirche gehen und sonst nichts wissen wollen von Gemeinde und Bibel und Gebet. Gerade uns trifft es härter als Anfechtung, als Leute, die das längst nicht so pietistisch, evangelikal ernst sehen. Eine Sichtschneise zur Erklärung oder zur Sortierung der Gedanken, ich möchte es bloß ganz kurz anschneiden, ist der Begriff der Heiligung. Es gibt drei Aspekte oder Stufen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber drei Abschnitte der Heiligung. Und das müssen wir uns vor Augen halten, sonst verwechseln wir was. Das Erste, der Wiedergeborene ist durch Christus geheiligt, ist Kind Gottes, ist eine neue Kreatur, wir gehören zu ihm, Punkt. Ohne Wenn und Aber. Das Zweite, es geht darum, nun in der Nachfolge, in unserem Glaubensleben, diesem Prozess der Veränderung, in diesem Prozess zu stehen, dass wir wachsen in der Erkenntnis, dass wir wachsen im ethischen Bereich oder um es so auszudrücken, dass wir mehr und mehr in sein Bild umgewandelt werden, sodass Leute, die uns begegnen, zumindest ahnen können, wem wir gehören. Und weil es ein Prozess ist, gibt es Fortschritt und manchmal Rückschritte. Und es ist nicht immer, geht mir so, das geht euch so, es ist nicht immer einfach, das auszuhalten. Sogar mit sich selber ein gewisses Maß an Geduld zu haben. Und nicht zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, das mache ich nicht weiter mit. Da wird es ja irgendwie nicht normal. Es ist eine Auseinandersetzung, es ist eine Spannung. Und das Dritte bei Heiligung, also das Erste war unser Stand in Christus, das Zweite unser Leben in der Heiligung, ein Prozess, der sich hinzieht. Ich vergleiche das immer ein kleines bisschen mit einer Ehe. Ja. Zu heiraten ist eine Sache. Wenn ich dann ein Formular ausfülle, muss ich ankreuzen, verheiratet. Gell, alles andere wäre gelogen. Ja, verheiratet, ja. Aber dann kommt es darauf an, wie ich die Ehe lebe. Das ist ein Prozess. Da gibt es Fortschritte im Verständnis, im Aufeinander-Eingehen und so weiter. Und es kann auch Rückschritte geben. Die Gemeinschaft mit Christus kennt Fortschritte in viele Beziehungen, kennt aber auch Rückschritte. Da müssen wir auch geduldig sein mit anderen und nicht einfach mit dem Finger zeigen, oh, der seit 40 Jahren dabei, wie kann dem sowas noch passieren? Das sind oftmals nicht gut durchdachte Argumente. Das grenzt an Lieblosigkeit. Und das Dritte ist eben die vollendete Heiligung dann im Himmel beim Herrn, wo kein Leid ist, keine Krankheit, wo Sünde nicht mehr sein wird, wo alles Licht ist und keine Finsternis mehr, wo der Herr selber in der Mitte der Seinen wohnt. Und diese drei, die dürfen wir halt nicht verwechseln. Wir dürfen nicht sagen, wenn ich einen Rückschritt habe, einen Rückschlag habe in dem Prozess, dann bin ich kein Christ mehr. Ne? Das war ja am Anfang schon. Ich darf aber während dieses Prozesses auch nicht denken, jetzt müsste ich schon das erreichen, was dann im Himmel mal auf mich wartet. Fritz Grünzweig hat immer uns das eingebläut im letzten Jahrhundert, als er unser Lehrer war, beachte den heilsgeschichtlichen Standort. Wir leben jetzt hier. Wir gehören nicht mehr zur Welt, weil wir uns ja bekehrt haben, wiedergeboren sind. Aber wir sind auch noch nicht in der Herrlichkeit. Also wie gesagt, diese Spannung zwischen dem Bereits und noch nicht. Die Spannung, die wir aushalten müssen. Und jetzt im zweiten Kapitel kommt eine wunderbare Lösung oder Hilfe für diese Kämpfe. Etwas, was meiner Meinung nach zu wenig gesagt wird, zu wenig gepredigt wird. Klar gibt es Unterschiede zwischen der Gemeinschaft und Kirchengemeinden, aber etwas, was noch mehr betont werden sollte. Denn wenn man das bis jetzt so liest, hat man den Eindruck, ja, wir sind halt allein unterwegs in unserem Glauben. Nach dem Motto, Christus hat uns einen langen Katalog von Gebote hinterlassen und hat gesagt, so, ich gehe jetzt in den Himmel, ich komme irgendwann wieder und jetzt beiße Zähne zusammen, hab dich nicht so, streng dich an. Ich habe dir doch alles gesagt, tu es mal. Liebe Geschwister, dann wären wir alle verloren. Ich könnte es nicht und ich will niemanden beleidigen, dann wäre es aus mit uns. Wir leben nicht daraus, dass wir, selbst als Pietisten, dass wir uns anstrengen, dass wir unsere Performance, unser Leben so gestalten, dass keine Finsternis mehr da wäre. Das ist eine Illusion. Der Johannes hat schon recht. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, ich habe es gepackt, habe zwar jetzt 50 Jahre gebraucht, aber jetzt habe ich es gepackt, dann belügen wir uns selber. Das heißt, es braucht eine Hilfe, die nicht aus unserer Anstrengung kommt, sondern wir brauchen seine Güte. Und da ist der Vers 1 im zweiten Kapitel maßgeblich. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Wir wenden uns an den Vater, das ist klar. Wir beten, das ist klar. Wir suchen Seelsorge, wir betätigen uns seelsorgerlich, alles recht. Aber wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Da steht dieses berühmte Wort Paraklet, das auch im Johannesevangelium für den Heiligen Geist benutzt wird, wo Jesus sagt, ich will euch einen anderen Tröster, so ist meistens übersetzt, senden. Das ist der Anwalt, das ist der, der für uns spricht, der ein Wort für uns einlegt, der dafür sorgt, dass wir nicht allein vor dem Richter stehen. Und das ist genau der springende Punkt. Ja. Wenn ich mit meinen Werken, mit meiner Anstrengung, mit meinen Heldentaten im frommen Bereich allein vor ihm stehe, dann wird es nicht reichen. Gell, diese elende Frage, oft auch auf dem Todebett, ja, meins langt's. Wenn ich auf das setzen muss, was ich seither gemacht habe, was mir gelungen ist, was ich darf mal so sagen, versaut habe, gell, was nicht geklappt hat, dann gute Nacht. Wenn ich aber auf den setze, der für mich spricht, der für mich eintritt, dann sieht es anders aus. Unsere Heilsgewissheit hat ihre Pfeiler, ihre Gründe nicht in dem, wie wir uns anstrengen, sondern in dem, was er für uns getan hat. Nicht bloß am Karfreitag und an Ostern, sondern auch am heutigen Tag. Er ist der Auferstandene, er ist unser Anwalt, unser Fürsprecher. Das ist wesentlich. Er ist unser Hohepriester. Das ist jetzt mehr so vom Hebräischen her noch die Bezeichnung dafür, vor allem aus dem Hebräerbrief. Er ist unser Hohepriester. Das ist nämlich das genau, er ist unser Fürsprecher. Da lesen wir in Römer 8, jetzt kommen ein paar Bibelstellen. Das ist nun die Hauptsache von dem, was wir reden. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Wir haben einen Hohepriester, der am oberen Heiligtum, am Thron Gottes, seinen Dienst versieht. Das ist nicht ein Rückblick, ich sage es nochmal, auf Karfreitag, wo er sich als Opfer ohne Fehl selber als Hohepriester dargebracht hat, sondern das Hohepriestersein Jesu, das geht weiter. Hebräer 4, 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Auch hier wieder ist es in der Gegenwartsform ausgedrückt. Nicht ein Rückblick, Hebräerbrief, Hohepriester, das war mal im Alten Testament. Gegenteil, der Hohepriester ist unser auferstandener Herr. Er hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Er kann das nachvollziehen, wenn wir in Versuchung fallen, weil er weiß, was für Leute wir sind, weil er unsere Schwachheit kennt. Im Grunde hatte Herr Jesus keine andere Leute als Schwache, als Bedürftige. Schon im Alten Testament lesen wir in den Psalmen, die Güte Gottes ist's, dass wir nicht gar aus sind. Es ist seine Güte, es ist sein Werk als Hohepriester, auch jetzt als der Auferstandene, gestern, heute und morgen, unser ganzes Leben lang. Er kennt unsere Lage, er weiß, wie wir ticken. Er kennt unsere Gedanken von ferne, Psalm 139. Denn er war selber Mensch, allerdings ohne Sünde. Er weiß, was für Leutchen wir sind. Er kennt seine Pappenheimer, wenn ich das mal so sagen möchte. Gott macht sich da keine Illusionen. Er weiß, dass wir täglich seine Hilfe brauchen. Sonst kippen wir auf die Seite und es geht nicht mehr weiter. Gerade wenn man schon über 30, 40 ist, je älter man wird als Christ, habe ich den Eindruck, desto deutlicher steht uns das vor Augen, wenn wir so auf unsere eigene Biografie zurückgucken. Hebräer 7, 25, daher kann er auch für immer retten, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie, auch wieder in der Gegenwartsform. Ja, seine Rettung liegt mit darin, dass er für immer lebt, also der Auferstandene, und dass er für uns bittet. Das heißt, wir sind auch mit unseren Bitten, Vater, vergib mir, wasche mich wieder weiß, wasche mich rein, sind wir nicht allein. Ja? Sondern er vertritt uns. Wie das genau aussieht, welcher Wortlaut und so, da schweigt die Bibel drüber. Aber die Tatsache als solche, wir sind nicht allein mit unseren Kämpfen als Christen. Hebräer 9, 24. Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Wir merken, Hebräerbrief ist einer von den wunderbarsten Briefen im Neuen Testament. Um jetzt vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und noch eins aus Römer 8, 34. Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Liebe Geschwister, es ist seine Güte, es ist sein Dienst als unser Hohepriester, der den Vater immer wieder auf sein Opfer auf Golgatha hinweist. Ich meine, das muss er nicht, das ist ja der dreieinige Gott, aber der sagt, nein, und wenn der zum tausendsten Mal mit der gleichen Sache kommt, aber wenn er schon wieder neidabt ist ins Fettnäpfle, in die oder jene Sünde, mein Blut reicht aus. Das, was ich am Kreuz erworben habe, das reicht aus. Wir haben manchmal Angst, darf ich noch mal kommen? Herr, ich habe so viel getan. Kann ich noch mal kommen? Und dann erinnern wir uns vielleicht an die Jahreslosung. Wer zu ihm kommt, den weist er nicht ab. Das gilt nicht bloß für die Heiden, irgendwie, die neu zu ihm kommen, sondern auch für uns, die wir zum tausendsten Mal mit der gleichen Sache kommen, weil wir einfach schwach sind und ja, noch im Fleisch leben. Und wenn er für uns eintritt beim Vater, dann brauchen wir dort im Himmel niemand anders, der für uns eintritt. Kein Engel, keine Heiligen, keine Maria. Jesus ist unüberbietbar. Wenn er für mich eintritt, da brauche ich nichts anderes mehr. Und das ist die Grundlage für unsere Nachfolge. Ich kann es immer nur wieder neu betonen. Nicht unsere Kraftanstrengung, wenngleich wir uns anstrengen sollen und unsere Schwachheit nicht als Alibi für Sündigen nehmen sollen. Nicht unsere fromme Höchstleistungen, wenngleich wir uns natürlich gern für den Herrn einsetzen, aber dass wir aus der Quelle der Gnaden leben. Und das bringt mich da zum letzten Punkt. Aus dem, dass er nämlich für uns eintritt, folgern wir dürfen zu ihm kommen. Wir sind eingeladen, immer wieder im Gebet ihn zu suchen. Hebräer 4, 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wann haben wir Hilfe nötig? Elleweil. Ja, nicht erst heuer, vielleicht mal wieder in 4 Jahren. Jeden Tag hinzutreten im Gebet zum Thron der Gnade, zu unserem Hohepriester. Hinzutreten, Herr, ich freue mich, dass die Kraft deines Blutes ausreicht. Ich freue mich und danke dir in Ewigkeit, dass du nicht sagst, jetzt langt's aber, jetzt brauchst du nicht mehr kommen. Davon leben wir und das ist unsere einzige Chance. Noch Hebräer 10, 19 bis 22 und ihr seht schon, der Hebräerbrief, der ist voll von diesem Gedanken. Hohe Priester, das hat nicht nur mit Israel zu tun, damals, als noch der Tempel stand. Das war eine Vorabbildung des Werkes Jesu. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Wir haben die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. Das heißt auch, wir brauchen vielleicht hier und da natürlich einen Bruder, eine Schwester, wo wir uns austauschen können, wo wir erzählen, wo wir Seelsorge erfahren und gewähren. Natürlich. Aber letztlich ist es dieser Zugang, der direkte Zugang im Gebet zu unserem Herrn, was der innerste Kern unseres Glaubenslebens ist. Ausmacht. Denn diese angebotene Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Hebräer 6, 20. Wir haben einen Anker für unsere Seele, für unser Leben, für unser Innerstes, der hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Bis ins Allerheiligste. Wir stehen nicht im Vorhof. Wir brauchen nicht den menschlichen Mittler. Irgendwie, ich komme nicht durch, bet du für mich. Wir brauchen keine Amtsträger, keine irgendwelchen Menschen, die erst den Weg zu Gott im Gebet uns öffnen, weil wir vielleicht gar nicht dürften zu ihm beten, sondern wir haben den festen Anker für unsere Seele, der hineinreicht bis ins Innere, hinter den Vorhang, bis ins Allerheiligste. Und liebe Geschwister, das ist das, was der Kern ausmacht, unsere Heilsgewissheit. Das ist es, was uns Mut gibt, auch den Kampf nicht aufzugeben. Das macht uns Mut, auch Menschen einzuladen und ihnen beizustehen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass es so ist, dass wir nicht alleine unterwegs sind, uns abmühen müssen, das, was du errungen hast am Kreuz, durch unsere Werke erst recht festzumachen, sondern dass wir täglich von deiner Güte leben, von deiner Vergebung und dass wir einen Anker haben für unsere Seele, einen festen Platz, wo wir ja sicher sind, wo auch die äußeren Umstände und wenn es Wind und Wellen sind, uns nichts anhaben können, weil wir in dir geborgen sind und weil du uns festhältst, weil du möchtest, dass keins von deinen Schafen verloren geht. Danke, Herr, für dieses kostbare Wissen. Wir loben dich und beten dich an. Amen.
Ja, lieber Jürgen, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir können heute alle rausgehen mit erhobenem Kopf. Wenn wir wissen, da ist jemand, der einfach auch den Mist, den mir manchmal baut, dass der dafür da ist und ja, uns auch wieder vergibt. Also vielen herzlichen Dank.
Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Gott befohlen, fröhliches Herz.